Herzlich willkommen zum Podcast der Grace Church Schweiz. Wir glauben, dass du durch die folgende Botschaft erfrischt, gestärkt und ermutigt wirst.
Crazy, hast du gewusst, dass Gott jeden Kampf gewonnen hat? Das, was wir gerade gesungen haben? Das ist eigentlich ein mega, mega krasser Text in diesem Lied, weil du bist ja in ihm und er ist in dir, also hast auch du noch nie einen Kampf verloren. Und wenn du dich gerade in einem Kampf befindest oder dich so fühlst, wie wenn du gerade am Verlieren bist, dann ist es vielleicht Training. Training. Hey, seid ihr ready? Joy 2. Also letzte Woche haben wir über, oder Ben hat über Freude gesprochen. Joy 1 über Freude. Vielleicht kann man da noch die zweite Stufe. Oder ist das schon die zweite Stufe? Freude. Wer war hier letzte Woche? Ja. Freude Nummer 1. Und heute geht's weiter. Ben hat mich gefragt, ob ich einen zweiten Teil machen kann über Freude. Und das mache ich natürlich. Und ich habe mir gedacht, wir starten gleich mit einer sozusagen Rückschau auf das letzte Mal. Was hat mich persönlich am meisten angesprochen? Für die, die nicht hier waren, für die, die die Predigt noch nicht gesehen haben, online oder so. Damit ihr sozusagen wie angestachelt werdet, um es noch zu machen im Nachhinein. Wir haben gelernt letzte Woche, dass Freude und Glücksmomente nicht das Gleiche sind und dass Freude etwas ist, das über unseren Verstand, über unsere Gefühle, über all das hinausgeht und dass es sogar möglich ist, Freude permanent zu haben. Egal wie es gerade in deinem Leben aussieht, mit Gott ist es möglich, dass du Freude haben kannst, die permanent ist, Freude, die nie weggeht, oder er sagt sogar, die Freude, die du bekommen hast, weißt du, als du Jesus angenommen hast, ist der Heilige Geist in dich hineingekommen, du bist von neuem geboren worden und der Heilige Geist wird in der Bibel etwa 5-mal auch der Geist der Freude genannt. Und das heißt, diese Freude lebt automatisch in dir. Und wir haben gelernt, wie können wir denn jetzt diese Freude aktivieren, freisetzen, so dass die Leute es auch auf unserem Gesicht sehen, weil Ben hat gesagt, echte Freude, das hat eigentlich nicht er gesagt, sondern das sagt die Bibel, echte Freude ist sichtbar. Und das hat mich mega, mega angesprochen, auch der Fakt, das fand ich eigentlich fast das Coolste von der ganzen Predigt, dass du Gnade und Freude nicht voneinander trennen kannst, weil das griechische Wort für Gnade, Charis, das ist einfach zu merken, Charisma, das kennt jeder, wenn jemand Charisma hat, das Wort bedeutet Gnade. Das kommt aus diesem Wort Charis und Freude bedeutet Kairo und kommt aus dem gleichen Wortstamm, also Freude und Gnade kannst du nicht voneinander trennen oder man könnte es auch anders sagen, je mehr du Gnade verstehst oder empfängst, weil die Gnade ist ja jeden Tag neu, du kannst sie jeden Tag neu empfangen, desto mehr Freude kommt in deinem Leben zum Vorschein in jedem Bereich. Und mich hat das extrem, extrem, extrem fasziniert. Und ich habe mir heute einige Punkte aufgeschrieben und wir gehen einfach durch die durch. Wir lesen Bibelverse und ich erzähle euch einige Dinge über Freude, weil es gibt so viele Bibelverse, wo Freude vorkommt. Freude oder sich freuen. Nur schon im Neuen Testament und auch das Alte Testament ist voll davon und einfach nur spannend. Ich glaube, man könnte eine ganze Serie machen, nur über Freude. Was wir auch gelernt haben, ist, dass wir eigentlich und eigentlich nicht nur eigentlich die glücklichsten, die freudigsten Menschen auf diesem Planet sein sollten. Weißt du, dass wir es eigentlich schon sind? Weil die Freude lebt ja in dir. Die Freude lebt in dir. Du kannst die Freude nicht aus deinem Leben raus manövrieren, weil sonst könntest du den Heiligen Geist aus deinem Leben raus manövrieren. Aber was du kannst, und das glaube ich, das erlebt jeder von uns, ist die Freude, die eigentlich in uns ist, dämpfen. Mit irgendwelchen Gedankengebilden, mit irgendwelchen Dingen, die passieren. Du kannst die, du hast das manchmal, oder ich habe manchmal das Gefühl, die Freude wird mir wie genommen. Obwohl ich ja weiß, sie kann mir nicht genommen werden, es fühlt sich so an. Und deswegen wieder einmal einer meiner Lieblingssätze: Du bist nicht, was du fühlst. Also der erste Punkt: Freude als Medizin. Das ist eigentlich auch noch sozusagen ein Recap von letzter Woche, weil Ben hat diesen Vers schon kurz vorgelesen und ich habe gedacht, lass uns doch noch ein bisschen mehr in diesen Vers eintauchen. Freude ist Medizin. Die Bibel spricht davon in Sprüche Kapitel 17, Vers 22 und ich blende zuerst den Vers ein oder die Übersetzung, die Ben letzte Woche gehabt hat. Sorry, ich habe dir wieder reingefummelt. Sprüche 17, Vers 22. Hier steht, das ist Hoffnung für alle Übersetzung. Ein fröhliches Herz macht den Körper gesund, aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Das sagt jetzt nicht in erster Linie die Medizin, sondern das sagt Gottes Wort. Also ein fröhliches Herz macht den Körper gesund. Und hier ist nicht einfach nur deine Seele gemeint oder dein Geist gemeint, sondern hier ist wirklich dein physischer Körper gemeint, deine Hülle, in der du dich noch befindest. Das Einzige von dir, wenn du an Jesus glaubst, was noch nicht hundertprozentig verherrlicht ist, das passiert, wenn er wieder kommt. Wenn er kommt und uns abholt, wird dein Körper in einem Augenblick verwandelt. Und du siehst dann nicht anders aus, aber dein Körper kann nicht mehr kaputt gehen. Weil sonst hätten wir Probleme mit der Geschwindigkeit im Himmel, oder? Habt ihr schon mal so einen Film geschaut von jemandem, der extrem schnelle Achterbahn fährt und das Gesicht verzieht sich dann so nach hinten? James zum Beispiel hat letztes Jahr oder so ein paar Videos gezeigt. Oder das Gesicht bleibt wie da stehen, wo es vorher war. Habt ihr schon? Ich gucke mir immer Fail-Videos. Zum Beispiel Rope-Swing-Fails oder Achterbahn-Fails. Also nicht unbedingt Fails, wo jemand dann aus der Achterbahn rausfliegt, sondern wo es das Gesicht verzieht. Oder habt ihr schon mal diese Videos gesehen, wo jemand ein Vogel ins Gesicht, während der auf der Achterbahn, voll Vogel ins Gesicht. Also das kann nicht mehr passieren im Himmel, also das mit dem Vogel schon, aber also glauben einige Leute, es gibt ja wirklich Leute, die glauben, dass Tiere in den Himmel kommen. Ich kann das stehen lassen. Also die Bibel spricht davon, dass ein fröhliches Herz den Körper gesund macht. Aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Und ich glaube, jeder von uns hat das schon erlebt. Also beides. Hat wahrscheinlich jeder von uns schon erlebt. Und ich habe jetzt noch eine etwas genauere Übersetzung, die Elberfelder Übersetzung genommen. Den ganz gleichen Vers. Und hier steht Folgendes. Ein fröhliches Herz bringt Heilung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt die Knochen aus. Ein niedergeschlagener Geist dörrt die Knochen aus. Und auf diesen Teil möchte ich ein bisschen eingehen. Weil dass ein fröhliches Herz Heilung bringt oder dass Freude deinem Körper gut tut, das hat mittlerweile auch die Medizin bestätigt das. Es gibt Studien über das, welche Leute gesünder sind als andere Leute. Und die Leute, die sich am wenigsten Sorgen machen, die sich am wenigsten Gedanken machen über was läuft noch in den nächsten Jahren, Monaten und so weiter, im negativen Sinne, das sind die Leute, die auch am gesündesten sind. Also das kann man medizinisch feststellen, dass Freude einen positiven Effekt hat auf unseren Körper. Die Bibel sagt aber hier, zweiter Teil, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt die Knochen aus oder dörrt die Gebeine aus in älterer Übersetzung. Was haben deine Knochen mit deinem Gesundheitszustand zu tun? Falls du es noch nicht weißt, falls du kein Arzt bist oder es noch nie gehört hast, in deinen Knochen, im Knochenmark, wird dein Blut produziert. Das Blut, das durch deinen Körper fließt, wird in deinen Knochen produziert. Also wenn deine Knochen verdörrt sind oder ausgetrocknet sind, dann hat das einen direkten Einfluss auf dein Blut und es hat auch einen direkten Einfluss auf dein Blutbild. Dein Blut wird schlechter. Und man hat Studien gemacht mit Menschen, denen es nicht gut geht, psychisch nicht gut geht, die einen niedergeschlagenen Geist haben, die depressiv sind, die Depressionen haben. Und man hat festgestellt, könnt ihr auf YouTube schauen oder auf Google, extrem interessant, man hat festgestellt, dass ihr Blutbild durch das, dass sie so niedergeschlagen sind oder alles nur negativ sehen, negativ beeinflusst wird, dass die roten Blutkörper, ich kenne mich nicht so aus, müsst ihr vielleicht Stefanie fragen oder irgendjemand, der eine Ausbildung hat im Gesundheitsbereich, aber es hat einen negativen Einfluss auf die roten und auf die weißen und auf die violetten und auf die grünen Blutkörperchen, die in deinem Körper sind, und es schwächt dein Immunsystem, ist ja logisch, es schwächt dein Immunsystem, aber bei Freude passiert das Gegenteil. Lass uns nochmal diesen Vers lesen. Ein fröhliches Herz, also wenn du Freude hast, bringt Heilung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt die Knochen aus. Also wenn du Freude hast in deinem Leben, und wie du Freude haben kannst in deinem Leben, oder wenn es dir schwerfällt, dann hör einfach die Predigt von letztem Sonntag an. Ben hat es mega gut erklärt. Außer einen Punkt bin ich nicht so einverstanden. Er hat gesagt, lies einfach die Bibel und du wirst fröhlich. Ich habe es ausprobiert. Ich habe, glaube ich, irgendwie falsche Stelle aufgeschlagen. Nein, aber ich kann es bestätigen, je länger du liest, oder du musst ein bisschen Geduld haben, bis die guten Stellen kommen. Vielleicht nicht gerade Mord und Totschlag oder so irgendwas. Aber genau, Ben hat erklärt, wie du Freude haben kannst. Also wenn du Freude hast oder ein fröhliches Herz, dann passiert auch etwas mit deinem Blut. Es passiert etwas mit deinen Knochen. Es passiert etwas in deinem Innersten oder Mark und Bein. Man sagt, dass es geht durch Mark und Bein. Man kann das ja nicht voneinander trennen. Das Einzige, was durch Mark und Bein geht, Hebräer Kapitel 4, ist Gottes Wort. Gottes Wort kann genau da ansetzen, wo kein Mensch ansetzen kann. Also Freude ist gut für deine Gesundheit. Freude ist gut für deinen Körper. Freude ist gut für dein Blut. Das wollte ich einfach noch anhängen an das, was Ben letzte Woche gesagt hat. Und ich könnte jetzt eine ganze Predigt über das machen, aber ich finde das so interessant, und für die es interessiert, beschäftigt euch mal mit dem, und es ist einfach nur gewaltig. Und wir haben ja allen Grund, Freude zu haben. Auch wenn es mal nicht so gut läuft, und das ist mein nächster Punkt, ich habe aufgeschrieben, Freude in negativen Umständen. Wie kann ich Freude haben in negativen Umständen? Also wenn die Umstände extrem schlecht sind, wenn irgendetwas passiert ist in meinem Leben, ein Schicksalsschlag, keine Ahnung was, oder wenn mich einfach mein Nachbar extrem nervt, weil er wieder extrem laut Musik in seinem Garten läuft oder so. Das ist fiktiv. Oder, keine Ahnung, wenn ich ihn, egal ob groß oder klein, ich glaube, die Unterteilung machen wir ja meistens selber, egal in was für Umständen du bist, wenn es negative Umstände sind, Gott sagt uns, dass du in negativen Umständen trotzdem Freude haben kannst. Und wir sehen das eigentlich durch das ganze Neue Testament, von der Apostelgeschichte, von da, wo eigentlich die Church gestartet hat, bis in die Offenbarung, sehen wir Menschen, die jetzt nicht immer in den besten Umständen waren und die trotzdem das Evangelium verkündigt haben. Die trotzdem die frohe Botschaft, die gute Botschaft, das, was die Freude in sich trägt, verkündigt haben, egal. Paulus sagt sogar zu den guten Zeiten, keine Ahnung, wie der erste Teil geht, aber egal, was gerade für Umstände waren, die haben das Evangelium verkündigt, und manchmal wollte man sie steinigen. Könnt ihr zum Beispiel nachlesen in Apostelgeschichte 13. Die waren am Predigen und die halbe Stadt war für sie und die andere halbe Stadt war gegen sie. Ich habe gedacht, was für lasche Christen wir manchmal sind. Lass dir mal vorstellen, das halbe Rheintal ist gegen dich. Weißt du, Paulus war es einfach egal. Er hat sich nicht angepasst. Er hat nicht das Evangelium angepasst, damit es für alle irgendwie passt. Nein, er wusste, das ist die Wahrheit und ich stehe zur Wahrheit. Und manchmal würde es uns gut tun, vielleicht mal wieder Apostelgeschichte zu lesen und mal ein bisschen runterzukommen und zu merken, das, was wir erleben, ist noch easy im Vergleich zu gesteinigt werden, aufstehen und wieder in die gleiche Stadt gehen, von denen du gerade gesteinigt wurdest, und nochmal das Evangelium zu predigen. Gut, ich möchte jetzt nicht unbedingt tauschen. Ich bin Paulus extrem für seine Vorarbeit dankbar und auch allen anderen, dass wir heute hier stehen, wo wir stehen und in diesem Land leben, wo wir leben, das ein christliches Fundament hat. Unglaublich. Also wir können die Leben anschauen. Ich habe nur drei Leute aufgeschrieben. Von Paulus, von Petrus und zum Beispiel von Johannes. Und wir sehen, dass diese Leute, egal durch was für Umstände sie gegangen sind, positiv geblieben sind, Freude gehabt. Das heißt nicht, dass sie nicht mal deprimiert waren. Das heißt nicht, dass sie nicht mal keine Lust mehr hatten. Das heißt nicht, dass sie nicht mal an den Anschlag gekommen sind. Kannst du so viel lesen, aber das Coole ist, wenn sie an den Anschlag kommen, sagen sie selber von sich, dann fängt Gott erst richtig an. Ich komme gern an den Anschlag, sagt Paulus. Ich freue mich, dass ich es nicht auf die Reihe kriege, weil dann weiß ich, genau da ist Gott stark. Also, Paulus, habe ich schon ein bisschen erzählt. Petrus, für das müsst ihr eigentlich nur seine Briefe lesen. Es gibt zwei Briefe, die Petrus geschrieben hat. Und ihr seht, dass auch bei ihm, nachdem Jesus auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist, nicht immer alles nur rosig war. Ich glaube, Petrus war auch der Erste im Neuen Bund, sozusagen in der Apostelgeschichte, der wegen seines Glaubens in das Gefängnis geworfen wurde, zusammen mit Johannes. Und die haben nicht immer nur lustige Dinge erlebt, aber die haben die Freude von Gott weitergetragen. Weil die Freude, die Gott in unser Herz ausgegossen hat, ist so, die steht über allen Umständen. Die hat nichts mit deinen Umständen zu tun, die ist etwas Übernatürliches. Weil Gott ein übernatürlicher Gott ist und dir seinen Heiligen Geist gegeben hat, der in dir lebt. Und deswegen steht diese Freude, du kannst die Freude, weißt du, Paulus hat Briefe geschrieben, währenddem er im Kot von anderen Gefangenen gesessen hat, hat er Briefe geschrieben aus dem Gefängnis. Zum Beispiel aus dem Gefängnis aus Rom hat er den Philipperbrief unter anderem geschrieben, den Brief, wo am meisten das Wort Freude vorkommt im ganzen Neuen Testament. Er hat diesen Brief geschrieben und er sieht, manchmal, ich kann es nicht, aber versuch dich mal in diese Lage hineinzuversetzen. Du bist im Gefängnis. Du bist nicht nur im inneren, im äußeren Teil vom Gefängnis, sondern du bist im unteren Teil vom Gefängnis. Und oben hat so ein Gitter, das ist das Klo von denen, die oben sind. Und du bist aber unten. Und du hast nichts Besseres zu tun, als zu worshipen, als Gott anzubeten. Und dann fängst du an, Briefe zu schreiben, weil du jetzt gerade mal Zeit hast, weil sonst bist du immer so gestresst, weil du von einem Dorf, von einer Stadt zu der anderen gehst, das Evangelium verkündest und du fängst an, Briefe zu schreiben. Wahrscheinlich hat Paulus noch gedacht, oh, endlich mal ein bisschen, oder? Ruhe, relaxed, stinkt zwar ein bisschen, aber ich schreibe jetzt ein paar Briefe an die Korinther, ich schreibe mal den Philipperbrief an die Leute da und er schreibt im Philipperbrief, freut euch alle Zeit. Und noch einmal sage ich euch, freut euch alle Zeit. Und ich meine, er sitzt im Petrus hat auch ganz schwierige Dinge erlebt. Da gehe ich jetzt nicht zu fest darauf ein. Und Johannes hat auch schwierige Dinge erlebt, aber das Lustige ist, ihm hat es nichts gemacht. Weißt du, dass Johannes ist der letzte von den Jüngern von Jesus, der gestorben ist. Und er ist höchstwahrscheinlich über 100 Jahre alt geworden. Deswegen ist das Johannes-Evangelium ist das letzte geschriebene Evangelium, das es gibt. Und Johannes wurde einmal wegen seines Glaubens in einen Topf voll Wasser gesteckt. Und dieser Topf wurde aufgekocht und er hat da drin einfach gebadet. Es hat ihm nicht mal irgendetwas gemacht. Er hat sich gedacht, oh, Jacuzzi, nice. Weißt du, das waren nicht immer lustige Umstände, aber trotzdem haben sie ihre Freude bewahrt. Und ich hab etwas, und damit habe ich jetzt Mühe ein bisschen, ich habe etwas von Paulus rausgesucht, das wir nachher lesen. Und zwar hat Paulus diesen Brief an die Philipper geschrieben und hat über Leute geschrieben, die zwar Jesus predigen, aber die das nicht aus reinem Herzen machen, die es einfach irgendwie so machen. Lass uns mal lesen im ersten Kapitel Philipper 1, Vers 17. Hier schreibt Paulus: Andere hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven, auch aus Neid und Streitsucht. Sie meinen es nicht ehrlich und wollen mir zusätzlich Kummer bereiten. Also Paulus schreibt hier, es gibt Leute, die Jesus Christus predigen, die es nicht ernst meinen. Die aus selbstsüchtigen Motiven, aus Neid, Streitsucht, heute, wir würden sagen, es gibt immer noch Leute, die das Gesetz predigen. Es gibt immer noch Leute, die predigen Jesus auf der anderen Seite und dann aber irgendwelche moralapostelmäßige Dinge auf der anderen Seite. Und wir können anfangen zu nörgeln und wir können uns aufregen über das. Und Paulus hat sich genau in so einer Situation wiedergefunden. Er sitzt im Gefängnis und dann sagt er, hey, andere verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Und wir alle würden sagen, oh, 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 oh. Und dann noch aus Neid und Streitsucht. Sie meinen es nicht ehrlich und wollen mir noch zusätzlich Kummer bereiten. Dann Vers 18. Was sagt Paulus dazu? Doch was macht das schon? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Und ich habe mir gedacht, wieso muss jetzt das da stehen? Weil ich habe bei mir selber gemerkt, ich freue mich jetzt nicht immer so fest. Wenn ich merke, dass jemand das einfach irgendwie aus selbstsüchtigen Zwecken macht oder aus, keine Ahnung, aus irgendwelchen. Aber Paulus sagt, was macht das schon? Weißt du, er sagt nicht, es ist okay, es zu machen. Aber er sieht das Positive im Negativen. Das hat mich fasziniert. Er sieht das Positive, das müsste jetzt hier. Er sieht das Positive im Schlechten oder im Negativen oder in den schlechten Umständen. Paulus sagt nicht, es ist voll okay, Christus zu predigen aus selbstsüchtigen Motiven oder so etwas, aber er sagt, hey, Hauptsache Jesus wird gepredigt. Und ich persönlich finde das faszinierend. Er sagt, hey, da wird Jesus gepredigt und wenn Jesus gepredigt wird, darüber will ich mich freuen. Ich will mich nicht darüber freuen, oh, der hat das falsche Wort verwendet, oh, er hat das nicht gesagt, oder man, zu dieser Predigt hätte man das noch sagen können, oder ja, war, also ein Teil war mega gut, aber der andere war irgendwie schon ein bisschen nicht so gut, oder mega gesetzlich. Paulus hat gar nicht auf die schlechten, negativen Dinge geschaut, er hat gesagt, hey, Jesus wird gepredigt und darüber will ich mich freuen. Und ich habe mich gefragt, kann ich das auch? Können wir das auch? Und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt, Freude im Prozess. Weißt du, Paulus hat nicht gesagt, hey, es ist voll okay, wenn es so geschieht. Aber was er eigentlich sagt und wo er drauf raus will, wenn du dann weiterliest, ist, wir sind alle auf einem Weg. Und keiner von uns hat die volle Erkenntnis. Und wenn jemand Jesus predigt und er hat vielleicht noch nicht die Erkenntnis, die du hast, er hat vielleicht noch nicht die Erkenntnis, die irgendjemand hat oder die jetzt Paulus hier gehabt hat, er predigt trotzdem Christus und darüber will ich mich freuen. Und das Coole an Paulus ist, er freut sich nicht nur darüber, sondern er will den Leuten auch helfen auf dem Weg. im Prozess. Wir alle stehen in einem Prozess. Wir alle stehen, jeder von uns steht an einem anderen Ort. Und hoffentlich bist du in 10 Jahren nicht mehr die gleiche Person wie heute. Das wirst du hundertprozentig nicht sein. Und ich glaube, dass manchmal wollen wir einfach so schnell, wie sagt man, instant, so schnelle Frucht, nein, schnelle Resultate. Und wir vergessen, dass wir uns auf einem Weg befinden, dass wir alle uns auf einem Weg befinden und manchmal sind wir nicht so geduldig mit uns selber. Es fängt ja bei uns an. Wir können nicht so relaxed mit uns selber umgehen, weil wir denken eigentlich, ich bin jetzt ja schon so lange Christ, ich gehe ja schon so lange in die Grace Church, eigentlich sollte es doch in meinem Leben anders aussehen. Und ich glaube, es würde manchmal einfach gut tun, ein bisschen da zurücklehnen und das Ganze mal ein bisschen von außen betrachten oder vielleicht auch andere Leute fragen, weil ich glaube, wir selber sehen den Fortschritt in unserem Leben viel weniger als die Leute, die um uns herum sind. Und ich glaube, es tut gut zu verstehen, dass wir alle auf einem Weg sind. Wir sind alle auf einem Glaubensweg. Und Gott geht mit uns diesen Weg. Und er hält uns an seiner Hand und er begleitet uns auf diesem Weg. Und wir können vielleicht mal eine falsche Abzweigung nehmen, wir können den richtigen Weg nehmen, was auch immer. Gott ist trotzdem bei uns. Egal, ob du mal in die falsche Richtung gehst, egal, ob du in die richtige Richtung gehst, Gott ist trotzdem bei dir und er möchte dich begleiten auf dem Weg bis ans Ziel. Bis ans Ziel. Und das kommt, glaube ich, fast bei jedem Brief von Paulus so deutlich heraus, dass er einen Lauf läuft und dass er diesen Lauf vollenden will. Und dass er anderen Leuten hilft, in die Startblöcke oder von den Startblöcken rauszukommen und diesen Lauf anfangen zu laufen. Und ich habe hier einen super Vers gefunden, leider auf Englisch. Ich habe ihn etwa 4 verschiedenen Menschen geschrieben für die Übersetzung, weil ich ihn so cool finde. Und ich habe jetzt die für mich zum jetzigen Zeitpunkt beste Version auf Deutsch übersetzt und möchte die euch kurz zeigen, damit ihr seht, dass das mit dem Prozess auch in der Bibel vorkommt. Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden in eurem Glaubensleben, damit ihr durch die Kraft des Heiligen Geistes überströmt und überfließend, übersprudelnd seid mit Hoffnung. Wir lesen es nochmal. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden in eurem Glaubensleben, damit ihr durch die Kraft des Heiligen Geistes überströmt, überfließend, übersprudelnd seid mit Hoffnung. Das ist übrigens aus der Amplified Classic Übersetzung. Und dieses Wort übersprudelnd, wie heißt es auf Englisch? Bubbling over oder sowas. Hat mich an Bubblegum irgendwie erinnert. Also kannst du mal eins weitergehen. Ich habe den Teil hier fett gemacht, auf den ich eingehen möchte. Also der Gott der Hoffnung, ist der Titel von Gott, der Gott der Hoffnung, erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden in eurem Glaubensleben. Oder ich persönlich glaube, dass es noch eine bessere Übersetzung geben würde, aber auf was ich persönlich eigentlich heraus will, ist, Gott erfüllt euch mit aller Freude und allem Frieden, währenddem ihr glaubt. Währenddem ihr unterwegs seid in eurem Glaubensleben, erfüllt Gott, der Gott der Hoffnung, euch mit aller Freude und allem Frieden. Also währenddem du glaubst. Und ich glaube, wir Schweizer vielleicht mehr als andere Nationen sind Weltmeister im Complaining, wie sagt man das auf Deutsch? Nörgeln. Was? Nörgeln. Wir glauben an etwas oder wir fangen an etwas zu glauben, und wenn es morgen noch nicht da ist, dann fangen wir an zu suchen, warum es jetzt noch nicht passiert ist. Und dann kommen wir, ihr kennt das alle wahrscheinlich, also ich kenn's, dann kommen wir in eine Negativspirale rein und wir kommen fast nicht mehr aus dieser Negativspirale raus. Das geht so weit, dass du deinen Glauben an den Nagel hängen wirst, ganz sicher nicht mehr in die Church gehen willst, weil Gott macht ja eh nichts. Und hier steht, Gott möchte uns mit Freude, also das Gegenteil von Nörgeln, und Frieden, das Gegenteil von Sorgen zum Beispiel, erfüllen, währenddem wir unterwegs sind mit ihm, währenddem wir schon erlebt haben, wie etwas passiert ist, und auch währenddem wir noch darauf warten, bis etwas passiert ist. Gott möchte, dass wir im Prozess nicht voll am Nörgeln sind, nicht voll negativ sind, sondern er möchte, dass wir im Glaubensleben auf dem Prozess, auf dem Weg, währenddem wir dahin laufen, Freude haben und Frieden. Und er möchte, und das finde ich so gewaltig, der Gott der Hoffnung, das ist eigentlich sein Name, der Gott der Hoffnung, will uns füllen mit Freude und Frieden. Und hier steht ja eigentlich, er hat uns schon erfüllt. Er hat es schon gemacht. Erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden in eurem Glaubensleben, damit durch die Kraft des Heiligen Geistes, damit ihr durch die Kraft des Heiligen Geistes überströmt, Overflow, überfließt, übersprudelt seid mit Hoffnung. Also ich gehe jetzt nach Hause. Also versteht ihr, Gott möchte, dass du währenddem du im Prozess bist, du kannst, er hat überhaupt kein Problem, wenn du mal negativ bist. Weißt du, Gott kann es handeln, aber die Menschen, die es nicht handeln können, sind meistens wir selber. Dann kommen wir in eine Negativspirale, wir werden depressiv, das hat eine negative Auswirkung auf unser Blutbild, dann werden wir noch krank und am Schluss ist Gott an allem schuld, weil er nicht eingegriffen hat. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Aber ihr versteht, was ich meine, oder? Eins stößt das andere an. Dabei möchte Gott, dass wir Freude haben. Weißt du, Freude hat nichts damit zu tun, dass sich ein Gebet erfüllt oder nicht. Um es jetzt einfach mal so ganz krass zu sagen. Sondern Freude hat ein ganz anderes Fundament. Freude hat das Fundament, dass du weißt, dass Jesus für dich gestorben ist. Dass Jesus dich liebt, dass er es für dich getan hat. Und Hoffnung, also wenn du dich füllen lässt oder wenn du es zulässt, wenn es rauskommt, diese Freude, dann wirst du übersprudeln, nicht nur von Freude und Frieden, sondern du wirst übersprudeln von Hoffnung. Und dieses Wort Hoffnung, ich glaube, wir haben es schon in einigen Predigten abgedeckt, aber ich habe gedacht, ich zeige es euch einfach wieder mal. Dieses Wort Hoffnung bedeutet nichts anderes als positive, kannst du es sonst einblenden, Hoffnung gleich positive Erwartung von Gutem. Eigentlich heißt es sogar sichere, positive Erwartung von Gutem in deiner Zukunft. Weißt du, das Wort Hoffnung ist über die Jahre wie durch eine Evolution gegangen. Wenn wir heute sagen, ich hoffe, dass es morgen schönes Wetter ist, dann hat das noch lange nichts damit zu tun, dass wir wissen, dass es morgen schönes Wetter ist. Sondern wir hoffen, das Wort Hoffnung ist eigentlich wie so abgedämpft worden, abgestuft worden. Aber biblische Hoffnung ist etwas, das du weißt. Etwas, das du weißt, du kannst eine positive Erwartungshaltung haben von Gutem. Weißt du warum? Egal, ob alles schief läuft in deinem Leben, etwas ist sicher. Du bist ein Himmelsbürger. Und du wirst schlussendlich da landen, wo alles tausendmal positiver ist als hier. Nur schon der Fakt, dass du weißt, dass du ein Himmelsbürger bist, dass du dahin gehst, wo Jesus eine Wohnung für dich vorbereitet hat. Du kannst die Wünsche immer noch abgeben. Ich würde es machen, sonst hast du dann eine ganz miese Wohnung im Himmel. Aber weißt du, im Himmel gibt es keine negativen Gefühle mehr, auch wenn du eine ganz miese Wohnung da haben würdest. es würde dich nicht kratzen. Also, wo sehen wir in der Bibel, ich habe gedacht, ich muss noch ein Beispiel bringen, eine Geschichte, wo wir das sehen, dass Gott möchte, dass wir Freude haben im Prozess. Und mir ist die Geschichte von Abraham und Sarah in den Sinn gekommen. Abraham und Sarah, sozusagen unsere Glaubensväter, nicht nur von uns, sondern auch von Israel, die haben ein Versprechen von Gott bekommen, dass sie einen Sohn haben werden. Und dieses Versprechen ist jetzt nicht sofort eingetreten. Und sie warten schon, so 24 Jahre sind sie jetzt schon am Warten. Und es ist immer noch nicht eingetreten. Zwischendurch hat Sarah versucht, selber ein bisschen Hand anzulegen. Wenn ihr die Geschichte nicht kennt, egal, könnt sie nachlesen im ersten Buch Mose. Und irgendwann ist es dann soweit, dass Abraham, der wohnt in einem Zelt, oder er hat ganz viele Zelte, ist sozusagen wie ein Beduin, ein Beduinenkönig. Und er wohnt da in Zelten und eines Tages in da, wo er gerade lagert, wird er besucht von Gott. Also Gott kommt zu Besuch in Gestalt von einer menschlichen Person. Es ist eine ganz abgefahrene Geschichte. Und das wollen wir kurz zusammen lesen. Das steht in 1. Mose Kapitel 18 und wir lesen von Vers 10. 1. Mose 18, Vers 10. Hier sagt Gott zu Abraham, nächstes Jahr um diese Zeit werde ich zurückkehren. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah aber belauschte das Gespräch. Frauen. Sarah, also das muss. Sarah aber belauschte das Gespräch vom Eingang des Zeltes. Nächster Vers. Und da Abraham und Sarah beide alt waren und Sarah schon lange nicht mehr in dem Alter war, in dem Frauen Kinder bekommen können, lachte sie heimlich. Und Vers 12 noch. Jetzt, nachdem ich so alt bin, sollte ich noch an Freude denken, dachte sie. Und mein Herr Abraham ist ja auch schon viel zu alt. Also ihr könnt gerne alles, was rundherum steht, lesen, weil die Geschichte geht eigentlich extrem lustig weiter. Aber wir bleiben einfach mal bei diesem Teil. Also da kommt Gott zu Abraham und sagt zu Abraham, und Sarah ist so ein bisschen weiter weg und belauscht das Gespräch, und Gott sagt zu Abraham, hey, in einem Jahr werde ich wiederkommen und dann werdet ihr einen Sohn haben. Und Sarah lacht heimlich, also sie lacht nicht so, dass es jeder hören kann, sondern in sich hinein und sagt zu sich, wie genau soll das gehen? Also ich bin eh schon viel zu alt. Sarah war damals schon über 90. Ich bin eh schon viel zu alt, um noch Kinder zu bekommen. Und auf diesen Vers möchte ich eingehen, hier. Jetzt, nachdem ich so alt bin, sollte ich noch an Freude denken. Freude. Das Wort Freude, das Thema von heute ist Freude. Also Sarah sagt, jetzt, nachdem ich so alt bin, sollte ich noch an Freude denken. Dachte sie. Also das hat sie nicht ausgesprochen, sondern es ist in ihren Gedanken abgegangen. Aber weißt du, dass Gott auch deine Gedanken lesen kann? Das sehen wir dann in den Versen weiter, wenn du selber noch weiterliest zu Hause oder so. Und mein Herr Abraham ist ja auch schon viel zu alt. Das ist eine extrem interessante Geschichte. Erstens, weil Sarah nicht glaubt, was Gott sagt und Gott sie danach korrigiert. Und weil Sarah hier im allerletzten Satz Abraham ihren Herrn nennt. Und das ist, ja Frauen, Abraham ist der Ehemann von Sarah und Sarah nennt ihren Ehemann Herrn. Abraham lebte leider 450 Jahre vor dem Gesetz. Also es war noch nicht der alte Bund. Aber es ist die einzige Stelle im Alten Testament, allgemein die einzige Stelle, wo Sarah Abraham Herr nennt. Und es hat eine ganz bestimmte Bedeutung, weil Sarah sagt hier, wie soll ich noch an Freude denken? Sie hat nicht gesagt, wie soll ich noch ein Kind bekommen? Okay, ich versuche es irgendwie koscher hinzukriegen. Es gibt Bibelübersetzungen, wo hier nicht das Wort Freude steht, sondern Liebeslust. Das war jetzt nicht koscher. Also Sarah sagte nicht, oh, okay, jetzt haben wir einmal Geschlechtsverkehr und dann kommt ein Kind, sondern sie sagt zu sich selber, wie sollen wir noch Freude haben? Wie sollen wir noch Spaß haben? Wir sind doch beide viel zu alt. Ja, ich weiß, wir sind hier in einer Church und es ist Zeit, dass man über so Themen spricht. Also hier geht es darum, Abraham und Sarah, die hatten wahrscheinlich nachher, also übrigens, der Isaac, also der verheißene Sohn, kommt ein Jahr später auf die Welt. Aber Sarah und Abraham, ein Jahr, also 12 Monate minus 9 Monate, gibt ja immer noch 3 Monate, wo sie wahrscheinlich nicht nur einmal Freude hatten, sondern mehrere Male. Also ich persönlich liebe Gott. Ich habe gedacht, wieso muss ich jetzt diese Stelle nehmen und jetzt noch irgendetwas Geistliches hier reinbringen? Weil es hat nicht nur einen menschlich-körperlichen eine menschlich-körperliche Bedeutung, sondern es hat auch eine geistige Bedeutung, weil Sarah ihren Mann Herrn nennt. Und das ist das gleiche Wort, das an anderen Stellen verwendet wird für wir loben den Herrn. Also für Gott. Und jetzt nehmen wir mal Abraham und Sarah. Ich habe es hier extra aufgeschrieben. Abraham steht für Glaube und Sarah steht für Gnade. Und die zwei kommen zusammen und haben so richtig Freude. So richtig intensiv, so richtig viel. Und das Produkt aus dem, dass die zwei zusammenkommen und viel Freude haben, ist Isaac. Und Isaac bedeutet Gelächter, Lachen, Freude. Es tönt jetzt lustiger, als dass es ist. Aber manchmal verlieren wir die Freude in der Zeit, die wir mit Gott zusammen haben. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir uns wieder freuen, mit ihm Zeit zu verbringen. Das ist eigentlich der geistliche Teil von dieser ganzen Geschichte. Ihr könnt es Englisch noch lesen, es wird immer noch besser. Es hat ganz viele verschiedene Bedeutungen, dieses Wort, das da verwendet wird. Aber ich persönlich finde es einfach nur interessant. Also Abraham ist Glaube, bedeutet Glaube oder steht für Glaube. Sarah steht für Gnade. Gnade produziert, also das Wort Freude im Griechischen sowie auch im Hebräischen kommt aus dem Wort Gnade und Isaac bedeutet Gelächter, Lachen, Freude. Also das Produkt von diesen zwei Menschen ist Freude, ist das, was sie hatten zusammen. Das Produkt ist Freude und Gott möchte, dass das Produkt von deiner Beziehung, die du hast mit Gott, Freude ist. Dass du nicht betest und danach ausgetrocknet bist. Dass du nicht betest und danach irgendwie dich mieser fühlst als vorher. Dass du nicht in die Church kommst, worshipst und rausgehst und negativer drauf bist als vorher. Nein, Gott möchte, dass wir eine Begegnung haben mit ihm. Und jetzt zu meinem nächsten Punkt, weil sonst wird es irgendwann awkward. Freude im Himmel. Das ist mein allerletzter Punkt. Im Himmel ist Freude. Im Himmel ist Freude. Ben hat letzte Woche darüber kurz gepredigt. Ich mache es ja selber. Im Himmel ist Freude. Und wir sehen das zum Beispiel in Lukas Kapitel 15. In Lukas Kapitel 15 gibt es 3 verschiedene Geschichten. Es geht um das verlorene Schaf, um die verlorene Münze und es geht um den verlorenen Sohn. Und jedes Mal, wenn das, was verloren gegangen ist, gefunden wurde von Gott, gab es eine Party. Und ich habe gedacht, lass uns diesen Vers kurz zusammenlesen. Lukas 15, Vers 7. Ich sage euch, genauso wird im Himmel Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Also in diesem Vers sehen wir, dass im Himmel Freude ist. Dass jedes Mal, wenn ein Mensch umkehrt zu Gott, dass eine Party steigt im Himmel. Und es kommt noch besser. Es kommt noch besser in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn, oder wir nennen sie die Geschichte vom liebenden Vater. Da gibt es ja diesen verlorenen Sohn und dann gibt es noch diesen älteren Bruder von diesem verlorenen Sohn, der richtig hart am Arbeiten ist für seinen Vater. Und der verlorene Sohn kommt zurück und der Vater hat so eine Freude, dass er eine Party schmeißt. Und dann kommt sein älterer Bruder nach Hause und als er näher kommt an das Haus des Vaters, lesen wir Folgendes, Lukas 15, Vers 25. Als er jetzt zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Also im Haus des Vaters ist so viel Freude, dass da getanzt wird, dass da Musik ist und dass du nicht nur die Musik draußen hörst, sondern auch das Tanzen. Also wie laut müssen die da getanzt haben? Und weißt du, das ist ein Bild für den Himmel. Also wenn du es gerne ruhig hast, dann bitte noch auf dieser Erde. Weil im Himmel, im Haus des Vaters, ist Freude, Musik und Tanz. Deswegen brauchst du einen neuen Körper. Weil einige von uns, das kannst du noch weglassen, einige von uns, die können gar nicht tanzen. Die waren noch nie in einem Tanzkurs. Oder die waren nicht bei der Hochzeit von Damir und Niki dabei in Kroatien. Haben keinen Tanzkurs gemacht im Vornherein oder sonst irgendetwas. Einige tanzen gar nicht gerne, andere haben Musik gar nicht gerne. Jeder hat einen anderen Geschmack. Aber weißt du, im Himmel ist der Geschmack des Himmels und du wirst da sein. Und du wirst tanzen. Ich stelle mir immer so einen DJ, das bin ich jetzt. Ich stelle mir immer so einen DJ vor, Petrus, Nick und Johannes. Oder die wechseln sich ab. Und wir sind da auf der Tanzfläche und jeder findet die Musik gut und jeder tanzt, was das Zeug hält. Das ist unglaublich. Und ich habe mir gedacht, wenn im Himmel so viel Freude ist, dann müsste es doch eigentlich heißen, oder es heißt doch so, wie im Himmel so auf Erden. Oder wir sagen zu ganz vielen Dingen Amen, ja, wie im Himmel so auf Erden. Aber ich glaube, da, wo wir noch Nachholbedarf haben oder großen Nachholbedarf ist, ist in Freude. Weißt du, im Himmel geht jedes Mal die Party ab, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Und ich kann nur sagen, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Hey, lass uns zusammen aufstehen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen oder bei Fragen kannst du unsere Website www.grace-church.ch besuchen oder dich gerne direkt per E-Mail bei uns melden über info@grace-church.ch. Have a very blessed day.